Liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, wir haben das Thema Das tausendjährige Reich, Illusion oder Wirklichkeit. Frage vorweg, wann endete denn das tausendjährige Reich? Vor 68 Jahren, ich habe heute mal ausgerechnet. Es hat 12 Jahre gedauert und dann war es vorbei. War das das tausendjährige Reich? Menschen haben immer wieder versucht, es aufzurichten. Adolf der Große, Stalin der Große. Adolf Hitler natürlich meine ich hier. Ja. Und, Stalin, ja, der Stählerne. Im Größenwahn wollen sie das vorwegnehmen, was allein der Messias, der wirkliche Friedensbringer, Jesus Christus, unser Herr, aufrichten wird. Und ich lese jetzt aus Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6 mit uns. Nach der Schlachterübersetzung. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Heiland, danke, dass du dein Friedensreich noch errichten wirst auf dieser Erde mit deinen Heiligen. Aber es werden auch Unerlöste dabei sein, Herr. Wir bitten dich, komme bald. Und wir haben heute schon gehört vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dass das ausreift. Es ist eine schreckliche Zeit, die zunimmt zurzeit. Herr, bewahre uns, bring uns hindurch und lass uns bereit sein für alles, was nachkommt. Schenk uns auch jetzt Verständnis deines Wortes. Diese Stelle ist nicht leicht zu verstehen, Herr. Und bewahre uns vor Irrtum und Fehlauslegung. Schenk auch Liebe und Wahrhaftigkeit und Friede, wo wir unterschiedliche Erkenntnisse in diesen Dingen haben. So sei du bei uns durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für alles. Amen. Da dies heute ein uferloses Thema ist, werde ich mich so ziemlich an mein Konzept halten, damit ich nicht bis morgen früh rede. Das Thema lautet ja das tausendjährige Reich. Lateinisch mille, anni, 1000 Jahre, deshalb auch der Begriff Millennium. Und von Millennium, 1000 Jahre, kommt auch der Begriff Prämillenniarismus, Amillenniarismus, Postmillenniarismus. Solche Begriffe werden wir heute Abend öfters hören. Ich werde es gleich erklären. Nun zunächst einmal das tausendjährige Reich. In den einen weckt es Gefühle glühender Hoffnung, Vorfreude in der Erwartung, dass Christus den Weg mit seiner Gemeinde vollenden wird und mit ihr dann auf der Erde herrscht und dann nach dem letzten Kampf mit Gog und Magog in der himmlischen Herrlichkeit. Es ist ja eine Vorstufe vor der himmlischen Herrlichkeit, aber noch nicht die Vollendung. Man kann vielleicht sagen, eine Vorvollendung. Andere, die durchaus auch Christen sind, halten diese geschilderte Hoffnung für eine Illusion, für ein Trugbild, eine Schwärmerei, mit der sie nichts anzufangen wissen. So hat ein früherer Kollege von mir aus Gießen zu mir gesagt, wörtlich, die Hoffnung auf ein tausendjähriges Reich ist doch überflüssig, brauchen wir doch nicht. Wir haben doch neuer Himmel, neue Erde, das reicht. Nun, ich habe gesagt, so kann ich mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Da dürfte nichts davon in der Bibel stehen. Aber wir müssen alles ernst nehmen, was im Wort Gottes steht. Wir können nicht einfach Dinge ausblenden, weil wir ein theologisches System haben und sagen, das passt jetzt nicht hinein, also das lassen wir einfach weg. Ja, ihr versteht. Wir haben auch schon gehört, die Frage am Anfang, dass der Begriff missbraucht wurde von verschiedenen Diktatoren, Hitler, Stalin, die dann auch von einem tausendjährigen Reich oder Dritten Reich, ja, nach dem Kaiserreich und dem Römischen Reich gesprochen haben. Aber wie schnell ist das verflossen? Die Frage stellt sich, was wirklich in der Bibel steht. Und um das richtig zu verstehen, überhaupt um die Bibel richtig zu verstehen, ist die Frage der Hermeneutik wichtig. Hermeneutik ist die Verstehenslehre. Wie verstehe ich die Heilige Schrift? Alle Sekten sind daher entstanden, dass man die Stellen falsch interpretiert hat. Das ist an sich ganz klar. Nur die Frage, wie interpretiere ich die einzelnen Aussagen richtig? Ich sage es euch jetzt. Nein. Ich sage euch nur die Regel. Ob dann ich immer richtig deute, ist dann die andere Frage. So möchte ich sagen. Ja? Also, und da halte ich mich an unseren guten alten Luther in dieser Frage. Der hat gesagt, gegenüber dem mittelalterlichen mehrfachen Schriftsinn, dass es nur einen wörtlichen Sinn gibt. Das ist der Literal- oder Wortsinn. Und der wörtliche Sinn ist so, wie es da steht. Ganz einfach, wie es ein Kind verstehen kann, was auch Bruder Karl Hermann Kaufmann heute Mittag zum Ausdruck gebracht hat. 10-jähriges Kind kann es an sich verstehen. Einfach und kindlich. Aber der Wortsinn kann auch ein Bildwort sein, wenn es der Zusammenhang erfordert. Ein Gleichnis ist vom Wortsinn her dann ein Gleichnis. Das dürfen wir da nicht einfach wörtlich nehmen. Also der Zusammenhang zeigt, wie eine Stelle zu verstehen ist. Der direkte Zusammenhang, der Zusammenhang eines biblischen Buches oder Briefes und dann der gesamtbiblische Zusammenhang oder Kontext. Und deshalb ist es gut, dass wir in der Heiligen Schrift zu Hause sind. Nur dann können wir Aussagen wirklich prüfen. Und deshalb ist es so, dass man die Bibel zunächst immer wörtlich verstehen muss, wenn es der Zusammenhang nicht zwingend anders fordert. Gleichnis als Gleichnis, historischer Bericht als historischer Bericht, Bildwort als Bildwort und so weiter. Ist zum Beispiel der Schöpfungsbericht jetzt ein Gleichnis oder ein historischer Tatsachenbericht? Tatsachenbericht. Es wird ganz deutlich am Stil erkennbar, die genaue Gliederung nach Tagen, Einzelheiten und auch die ganze Bibel. Grundsätzlich ist ein historisches Buch, in den meisten Schriften eindeutig historisch, von Sprüche und Prediger, wo ja Weisheitsliteratur ist, ist klar, das ist vieles für die Weisheit. Aber es sind viele historische Bücher in der Bibel zur Zeit des Königs Nebukadnezar, zur Zeit des Kaisers Augustus. Also historische Angaben, geografische Angaben, wörtliche Ereignisse. Aber natürlich gibt es einzelne Bilder. Gerade in Offenbarung 20 sehen wir das sehr schön an dem Beispiel Vers 1 und 2, wo es heißt, ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund. Das ist wahrscheinlich kein Schlüssel wie hier jetzt an der Tür, sondern das heißt, der hat die Vollmacht gehabt, den Abgrund, diesen Verdammungsort der Dämonen und des Antichristen und des Teufels auf und zu schließen. Aber nicht mit unserem Schlüssel hier, sondern einfach die Vollmacht zu öffnen und zu schließen. Ne? Und dann, weiter heißt es ja dann, und eine Kette, eine große Kette in seiner Hand, er ergriff den Drachen, die alte Schlange, Teufel Satanas und band ihn für 1000 Jahre. Aber sicherlich nicht mit einer Metallkette. Der Teufel ist ja ein geistiges Wesen, lässt sich nicht mit Metall binden, aber er ist gebunden. Und das drückt dieses Bild von der Kette eben aus. Also es ist eine Tatsache als Ereignis, aber Einzelbegriffe können symbolisch sein. Und das macht es auch etwas schwierig, gerade in der Offenbarung, dass solche Einzelbegriffe manchmal symbolisch sind, gerade was die geistlichen und geistigen Dinge betrifft, wenn dann Kette steht. Ja, ist das ein Bildwort für etwas im geistigen Bereich, aber es drückt eine Bindung aus. Und das ist eben eine Auslegungsregel, dass wir diese Ebenen auch beachten müssen. Sonst entstehen Fehlauslegungen. Ja, und so weiter. Und auch wenn der Satan als alte Schlange bezeichnet wird, ja, die Schlange hier, als in der der Satan praktisch sich verkörpert hatte und dann erschienen war, der Eva. Aber der Satan selber ist ein geistiges Wesen, ein gefallener Engel, keine irdische Schlange. Aber die Schlange ist Symbol nun auch für das Böse geworden und so weiter. Also das muss man einfach wissen und auch beachten. Und hier sehen wir eben, dass das tausendjährige Reich, der Begriff selber steht übrigens nicht in der Bibel, aber tausend Jahre, und viele haben es dann so formuliert, ich behalte es jetzt mal hierbei, ja, es geht um tausend Jahre, wobei wiederum die Frage ist, ob die wörtlich oder symbolisch sind. Darauf komme ich noch zurück. Aber jedenfalls sehen wir hier, wenn wir die wörtliche Auslegung berücksichtigen, dass es eben im Einzelnen gewisse Symbolbegriffe gibt, aber dass eine Abfolge der Ereignisse existiert. Und so habe ich auch die Offenbarung ausgelegt, in 7 Bänden, die ja auch draußen ausliegen, dass ich grundsätzlich eine chronologische Abfolge sehe in der Offenbarung. Ich kann das jetzt hier nicht alles nochmal wiederholen, was ich 3 Jahre lang hier im Haus auslegen durfte, Offenbarung. Aber ich möchte doch sagen, eine chronologische Abfolge, also im Zeitablauf der Gerichte und so weiter, und eben auch das tausendjährige Reich, es folgt, und das sind sich auch, denke ich, die bibeltreuen Ausleger überwiegend einig, es folgt eben auf die Trübsalzeit und die Schlacht von Harmagedon, und danach wird dann das herrliche Reich Christi aufgerichtet. Und nun gibt es natürlich auch andere Geschwister, ich spreche niemand den Glauben ab, der das anders sieht, die haben andere Deutungen entwickelt. Und dazu gehören eben auch bedeutende Ausleger wie Augustin, von dem kommt das Wesentliche. Auch Martin Luther hat es als Augustinermönch von Augustin übernommen, auch Calvin und andere, dass sie das eben, das tausendjährige Reich, wie ich es jetzt nennen möchte, nur als symbolisch sehe, dass das jetzt schon in der Kirchengeschichte sich entfaltet, dass es nicht zukünftig sei. Zum Beispiel nennt man diese Deutung dann Amillennialismus. A ist die griechische Silbe oder Verneinungsvorsilbe, und wenn ein A vor dem Millennium steht, heißt es eben kein Millennium, kein tausendjähriges Reich. In den ersten 2 Jahrhunderten nach Christus herrschte der sogenannte Prämillennialismus vor. Aber dann im 4. Jahrhundert kam Augustin, vorher schon Origenes, die das symbolisch gedeutet haben, auf die Kirchengeschichte und sagen, die Kirche, die katholische Kirche entfaltet schon die Herrschaft Christi, das tausendjährige Reich ist schon gegenwärtig. Jetzt möchte ich aber, um das vielleicht klar zu machen, es wird ein bisschen schwierig, aber die Begriffe erklären erstmal nochmal. Prämillennialismus heißt vor dem tausendjährigen Reich. Prä ist vor, das Gegenteil ist der Postmillennialismus nach dem tausendjährigen Reich. Und dann gibt es noch A, kein tausendjähriges Reich. Prämillennialismus ist wahrscheinlich die Sicht von den meisten hier von uns. Das heißt, dass Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich erscheint, um dann zusammen mit der Gemeinde der Erlösten und der Überwinder auf Erden das Reich aufzurichten. Auf Erden. Seine Wiederkunft wird eine leibliche Wiederkunft hier auf Erden sein. Das tausendjährige Friedensreich wird ein irdisches Reich sein, in dem Jesus Christus regiert, während der Teufel, so haben wir es gelesen, Offenbarung 20, gebunden ist. Nicht mit einer Eisenkette, aber eben, er kann nichts tun. Er kann die Gläubigen nicht mehr verführen. Würden wir uns ja heute schon wünschen, aber es ist noch nicht so. Jetzt sind die Dämonen im Luftraum, Epheser 6, ja, und kommen praktisch immer näher so, eben erst am Ende zugeht, der Teufel ist hinuntergeworfen. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat, er tobt mehr denn je. Wir spüren direkt diese dämonische Atmosphäre in unseren Städten, aber auch Dörfern, was auch über die Massenmedien alles so in die Leute, in die Hirne einschwirrt. Wir merken auch auf den Straßen, wie verschlossen viele Leute sind. Eine ganz seltsame Decke liegt darüber. Das ist eine endzeitliche Verfinsterung, die sich schon ausgebreitet hat, auch in unserem Land. Aber umso mehr wollen wir Licht sein. Jeder Christ sollte hineinstrahlen in diese Dunkelheit. Durch die Liebe, die Freude, den Frieden Jesu Christi. Also Prämillennialismus. Jesus kommt wieder und errichtet das Reich. Und vorher geschehen eben die Zeichen der Endzeit, die Gerichte, der Antichrist tritt auf in der großen Trübsalzeit, die sich da entfaltet. Die Gemeinde wird dann entrückt, vermutlich, auch meine Sicht, etwa in der Mitte, wenn dann auch die 2 Zeugen aufgetreten sind. Und dann am Ende wird der Antichrist und wird der falsche Prophet besiegt bei der Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 16. Und dann errichtet der Herr sein Reich, regiert von Jerusalem ausgehend, alle Völker werden zum Zion pilgern, diese Voraussagen werden sich dann erfüllen. Kommt darauf noch zurück. Aber auch nach dem tausendjährigen Reich, wenn man es auch hier wörtlich so sieht, Offenbarung 20, kommt noch eine letzte Prüfung, Gog und Magog, es werden nochmal Heere aufgeboten, Es wird sich zeigen, wer während des Millenniums den Herrn wirklich geliebt hat und wer nicht. Alle, die keine wirklich wiedergeborenen Christen waren, die werden mitmarschieren, aber der Herr wird sie besiegen, wird diesem Spuk ein Ende machen. So heißt dann ja in Offenbarung 20,7 folgende: Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Er wird ausgehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen auf die breite Fläche der Erde herauf, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, Jerusalem kann das nur sein. Da fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden Tag und Nacht gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das Tier und der falsche Prophet, der Antichrist und der falsche Prophet, die sind schon vor dem tausendjährigen Reich in diesem Abgrund für die gefallenen Dämonen. Und der Teufel kommt dann endgültig nach dem tausendjährigen Reich dazu. Und wenn auch er dann in der endgültigen Verdammnis ist, dann kommt das Gericht vor dem großen weißen Thron über die Ungläubigen. Die Gemeinde selber kommt nicht in dieses Gericht, sondern die kommt ins Preis- oder Lohngericht nach 1. Korinther 3. Und dann heißt es ja, die Toten, klein und groß, stehen vor Gott, Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, ewige Verdammnis. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Das ist entscheidend. Das Buch des Lebens, nur die Kinder Gottes, nur die, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, nur sie werden in das Himmelreich eingehen. Neuer Himmel, neue Erde. Und das kommt ja dann in Kapitel 21. Also so ganz grob jetzt in aller Kürze so der Ablauf, wie es der Prämillenialismus versteht, wie auch ich es verstehe. Da sind sich auch Geschwister einig, die die Entrückung anders datieren als wir jetzt hier überwiegend. Ja, aber was diese Fragen angeht, da herrscht dann doch eine größere Einigkeit. Aber es gibt auch diese sehr verbreitete Strömung des Amillennialismus. Zum Beispiel in den großen Kirchen, muss man sagen, herrscht das vor. Abgesehen vom Pietismus. Jakob Spener hat 1675 in seinen Pia Desideria, fromme Wünsche, das war die Programmschrift des Pietismus, womit es anfing, in Frankfurt übrigens, gesagt, dass die Juden wieder eine Hoffnung auf die Heimat haben, heimzukehren, alles schon in der Zeit vorausgesagt, von der Bibel her erkannt, und eben auch, dass ein zukünftiges tausendjähriges Reich kommen wird. Luther und andere Reformatoren haben das zum Teil nicht gesehen, weil sie noch von der augustinischen Theologie aus dem 4. Jahrhundert, Entstehung der Staatskirche, geprägt waren. Und das steht ja immer noch in der Confessio Augustana, in den Bekenntnisschriften, von der chiliastischen Schwärmerei, wo das abgelehnt wird. Und wo man eben praktisch, ich weiß nicht verflucht, aber ausgeschlossen ist, wenn man diese Lehren vertritt. Das muss man sich vorstellen. Ja. Also es wird eine Heilswahrheit der Bibel aus den großen Kirchen ausgeschlossen. Das war dann immer den Täufern, den frühen Täufern, den Schwärmern, wie man sie genannt hat, vorbehalten. Und deshalb, jeder sollte die Bibel selber lesen und prüfen, steht es so da oder steht es nicht da. Ja. Und dann hat man aber in dieser Sicht diese symbolische Deutung genommen, die Vergeistlichung, Spiritualisierung oder Verinnerlichung der Aussagen. Ich war selber 10 Jahre in einer Gemeinde, es war jetzt keine direkte Gemeinde Gottes. In den nicht-pfingstlerischen Gemeinden Gottes, in den Heiligungsgemeinden, wird weitgehend auch diese Lehre vertreten, der symbolischen Auslegung. Und bis hin, dass man sagt, wir leben schon im tausendjährigen Reich. Und ich habe mit solchen Brüdern auch schon, ja, muss sagen, diskutiert und habe gesagt, für mich ist das zukünftig. Aber sie haben dann gesagt, nein, wir leben schon darin, deshalb diese besondere Stufe der Heiligung, die man erreichen könne, jetzt schon auch. Und die Schlacht von Harmageddon, habe ich gesagt, steht doch da, die Ebene von Megiddo in Israel. Nein, wurde die Antwort gegeben, das spielt sich in meinem Herzen ab. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist hier in mir. Da ist Harmageddon hier drin. Ja, dieser, ich sage schon mal, Bruder, ja, schon Bruder, er glaubt an Jesus Christus, aber behauptet, und da habe ich gesagt, was ist mit dem Mahlzeichen des Antichristen? Dann kam die Antwort, Ja, auf der Hand, das Malzeichen heißt, ich sündige mit der Hand. Und wenn es auf der Stirn ist, ich sündige in Gedanken, ist das Malzeichen des Tieres. Es wird also alles, das waren das plastische Beispiele, verinnerlicht, vergeistlicht. Es wird nicht mehr ernst genommen, dass das sich noch in der Geschichte, auf der Erde, in der Welt ereignen wird. Und man ist prophetieblind. Deshalb, wir mussten uns von diesen lieben Geschwistern trennen vor einigen Jahren. Es ging einfach nicht, weil man ein völlig anderes Verständnis hatte, natürlich auch von Israel. Denn es ist ja bekannt, es gibt diese breite Strömung in verschiedenen Richtungen der Ersatztheologie. Weiß jemand, was das ist? Das heißt, die Gemeinde ersetzt für alle Zeit Israel. Israel hat keinerlei prophetische Bedeutung mehr. Natürlich ist das Heil von den Juden zu den Heidennationen gegangen, als der Großteil in Israel verstockt war damals und den Messias abgelehnt hat. Aber am Ende ist gesagt, wird sich das auch wieder wenden. Es wird wieder von Israel Weisung ausgehen, von Jerusalem. Die ganzen Propheten sprechen davon. Auch im Römerbrief ist davon die Rede, ja, dass Israel noch am Ende gerettet werden wird, dass es viele Verheißungen gibt, die sich noch erfüllen werden. Wir können das nicht alles einfach vergeistlichen. Und es ist schade, ja, dass es dann solche Unterschiede gibt in der Christenheit. Die einen, die verstehen es wörtlich, die anderen verstehen es dann nur so symbolisch. Und ich habe ja die Auslegungsregel genannt, wenn da genaue historische Angaben sind, wenn da genaue geografische Angaben sind, zum Beispiel die Fischer von Engedi stehen am Toten Meer und werden Fische fangen im tausendjährigen Reich, Prophet Ezekiel. Da kann ich doch nicht sagen, da spielt sich alles nur in meiner Seele ab. Das ist meine Meinung. Ja. Sonst würden da nicht genaue Orte und genaue Zeiten jetzt nicht, prophetische Linien, aber genaue Ortsangaben stehen für die Zukunft. Ja. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist nicht so einfach. Vielleicht rede ich auch zu schnell, aber ich glaube, ich bin immer noch halb so schnell wie unser Bruder Karl Herrmann. Also von daher habe ich jetzt Mut gefasst, auch ein bisschen schneller zu reden. Aber wenn es zu schnell ist, dürft ihr euch trotzdem melden. Ja, also diese spiritualistische Auslegung hat Gefahren. Und ein Kennzeichen von Sekten ist ja, dass sie die Stellen, die wörtlich zu nehmen sind, geistlich oder symbolisch umdeuten, und die symbolisch sind, die nehmen sie wörtlich. Zum Beispiel die 144.000 in Offenbarung 7, Zeugen Jehovas, wie machen die das? Die beziehen da, wo es heißt, die ganzen Stämme Israels, nicht, sind ja aufgezählt, sogar Sebulon und Naphtali und Gad und alles, die beziehen sie auf sich, auf die Zeugen Jehovas, obwohl sie ja nicht Israeliten sind. Und die 144.000, die, ich sag mal, wahrscheinlich eine Vollkommenheitszahl sind, 12 mal 12 mal 1000, die Vollkommenheit aus Israel, die da gerettet wird, das nehmen sie wörtlich und sagen, nur 144.000 wörtlich verstanden aus ihrer Sekte können gerettet werden. Und die anderen sind alle nicht im Himmel, sondern auf der paradiesisch erneuerten Erde. Und auch das wird nicht nacheinander gesehen, diese paradiesisch erneuerte Erde und neuer Himmel, neue Erde, sondern das wird gleichzeitig gesehen. Die einen sind immer auf der Erde, das tausendjährige Reich endet sozusagen nie für sie, immer irdisch, und die anderen, die 144.000, nur im Himmel. Also wird alles total verdreht. Nicht nacheinander, sondern übereinander deuten die diese Aussagen. Versteht ihr das? Ja, die sind immer auf der Erde, die große Volksmenge, und nur die 144.000 haben himmlische Hoffnung. Die alle schon verstorben sind, gibt es jetzt, glaube ich, gar keine mehr bei den Zeugen Jehovas. Alle, die jetzt dazukommen, haben nur eine irdische Hoffnung in Ewigkeit. Während wir sagen, das tausendjährige Reich ist nur eine Vorvollendung. Danach Gog und Magog, Weltgericht, und dann neuer Himmel, neue Erde. Es ist eine Abfolge, nicht übereinander in Ewigkeit, sondern nacheinander. Das ist nochmal eine spezielle Deutung, wo man Dinge einfach verdreht. Wir haben heute Mittag schon gehört, keine Israel-Schwärmerei. Israel hat keinen eigenen Heilsweg, braucht genauso Jesus Christus als den einzigen Weg. Aber auch keine Israel-Verteufelung. Wer Israel verteufelt, wird, ohne dass er es merkt, vielleicht an der Seite des Antichristen stehen, wenn die Heere gegen Jerusalem marschieren. Wir wollen eine nüchterne, liebevolle Beziehung haben zu allen Menschen, aber eben auch zu Israel. Israel ist immerhin das Bundesvolk des alten Bundes und der Ort, wo Gott Heilsgeschichte in ganz besonderer Weise geschrieben hat. Unser Herr Jesus selber war ein Jude, ja, nach seiner irdischen Erscheinung. Und das Heil kommt von den Juden, steht da. Und daher wollen wir Israel nicht gering schätzen, aber auch jetzt nicht dieses Israel, wie es jetzt existiert, mit seinen fehlbaren Politikern irgendwie verklären, das wäre auch nicht richtig. Gut, man muss sich da vor Extremen in jede Richtung hüten. Viele fallen ins eine oder andere Extrem. Ich bin immer eher, vielleicht kommt es von meiner badischen Mentalität, ausgleichend ein bisschen, ja, wo Dinge nicht wirklich so einfach schwarz-weiß sind, dass man sagt, weder Verteufelung noch Verherrlichung Israels, sondern eine nüchterne, liebevolle Freundschaft mit Israel. Aber wir beten genauso auch für die Araber, dass sie sich bekehren mögen. Das ist natürlich auch klar, sind auch Menschen, die Gott liebt. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Ich bin durchaus dafür, dass Israel wieder entstanden ist. Ist ja eine prophetische Voraussage und wir sehen, dass Gott jetzt das letzte Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen hat. Aber jetzt sind dort genauso fehlbare Politiker und Juden, die messianischen Juden verfolgen. Ja, wir müssen es nüchtern sehen, was dort abläuft. Übrigens, im November biete ich wieder eine Reise an. Wer es interessiert ist, kann gerne nachher noch auf mich zukommen. Da können wir das direkt vor Ort alles erleben. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Strömung. Was waren jetzt die zwei Strömungen? Prämillennialismus, Amillennialismus und wer weiß noch? Post. Post ist das Letzte, nicht? Nach. Und da wird Folgendes gesagt, das wird jetzt immer aktueller zur Zeit. Auch bei den Evangelikalen hätte man gar nicht erwartet, dass das plötzlich so einflussreich wird. Und das geht jetzt zusammen mit der liberalen Theologie. Denn das sind Postmillennialisten. Da wird gelehrt, ich lese mal aus meinem Skript, dass ich jetzt nicht morgen noch hier spreche. Da wird gesagt, Christus kommt nach dem tausendjährigen Reich wieder. Nach. Das heißt, dass die Menschheit, und zwar die vereinigte Menschheit, durch eigene Anstrengungen das Reich Christi auf Erden aufbaut und es Christus übergibt, wenn der am Höhepunkt dieses Reiches dann wiederkommt. Fromm gesagt, kann das die Weltmission sein, die wir dann wirklich zum Ende selber betreiben und dann übergeben wir ihm das christianisierte Weltreich. Also praktisch, dass sich da sehr viele dann bekehren oder vielleicht sogar alle. Oder liberale Theologie, durch soziales Engagement wird die Welt immer friedlicher. Die Schlüsselworte in den Kirchen, seit 20 Jahren das Ersatzevangelium, wie heißt das in den großen Kirchen? Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Das ist das neue Evangelium bei den Liberalen. Und es hat den Missionsauftrag im biblischen Sinne weitestgehend ersetzt, leider. Ich bin auch für Gerechtigkeit, für Frieden und Umweltschutz war ich schon immer. Ich war schon immer ein echter Grüner, kein Falscher. Ich sage jetzt, morgen ist ja Wahl, also prüft sehr genau, wem ihr eure Stimme gebt. Ja. Ihr dürft mich gerne fragen, ich gebe aber keine öffentliche Wahlempfehlung. Aber ich stehe schon zu meiner Überzeugung, auch in der Politik. Das ist ein anderes Thema. Aber hier wird gesagt, wir übergeben Jesus Christus die christianisierte Welt oder die befriedete Welt. Weltfrieden. Und wer wird das aufrichten? Der Antichrist. Der wird die ganze Welt zusammenschweißen zu einem Friedensreich durch die globale Ökumenisierung, globales Wirtschaftssystem und diese einheitliche Weltregierung, die ja in New York schon vorgebildet ist, in Form der UNO. Und es ist ja entlarvend, dass die Evangelische Allianz, die hat sich in den letzten 20 Jahren rasant nach unten verändert, dass die jetzt über die Micha-Initiative mit dem Weltkirchenrat und mit der UNO sogar zusammenarbeitet. Natürlich sind es gute Ziele gegen Welthunger, gegen Analphabetismus, aber welche Partner hat man da plötzlich? Wer die Prophetie kennt, weiß doch genau, dass das in die antichristliche Richtung marschiert, die ganze Globalisierung. Und die UNO geradezu der Regierungssitz des Antichristen sein wird, mit größter Wahrscheinlichkeit. Nun, das nur nebenbei. Aber es muss sich erfüllen, es wird alles sich versammeln zur babylonischen Einheitsweltökumene und dann dem Antichristen in die Steigbügel helfen. Wir sollten da nicht mitmachen, deshalb sage ich immer, haltet euch von diesen Dachverbänden fern, die in die große Weltökumene hineinmarschieren. Und leider hat sich die Allianz in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark in diese Richtung bewegt. Es ist ein sehr großer Dachverband und die gehen immer mehr zusammen mit dem Vatikan, mit dem Ökumenischen Rat und sogar mit der UNO. Könnten wir jetzt viele Belege nennen. Ich nenne hier nur ein Buch, um das zu belegen, auch diesen Postmillennialismus. Und das ist jetzt von Rudolf Eberzeuser, das Buch Zerstörerisches Wachstum. Das Buch darf überhaupt nicht aufgelegt werden bei vielen Konferenzen, höchstens unter dem Büchertisch. Er wird verfolgt und geächtet dafür, auch in frommen Kreisen zum Teil. Und weil er auch Ross und Reiter nennt, natürlich ist das unbequem, wenn da auch Namen genannt werden. Aber wirklich, ich kann bestätigen, was er schreibt, ich beobachte das auch schon seit vielen Jahren. Immer mehr hat das soziale Engagement Mission im biblischen Auftrag verdrängt. Auch bei Missionsdachverbänden, die früher noch klar standen. Es ist unerklärlich. Bruder Karl-Hermann Kaufmann hat wieder gesagt, es ist nicht zu fassen, wie schnell manche Gemeinden heute abdriften vom schmalen Weg, vom biblischen Kurs. Wir können es nicht mehr verstehen. Aber es ist Endzeit. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und wir haben den Auftrag, wachsam zu sein. Bei uns selber, bei unseren Gemeinden, dass sie nicht der Verweltlichung, der Ökumenisierung, der Bibelkritik, der Pseudokarismatik, den Zeitgeistideologien verfallen. Da sollten wir wirklich nüchtern und wachsam sein und immer wieder in der Bibel unsere Kraft und Orientierung beziehen. Durch Gebet, durch Gemeinschaft und auch wenn warnende Stimmen der Gemeinde auftreten, die ernst nehmen und darauf hören und nicht einfach sagen, naja, der schon wieder und so. Es gibt manchmal auch Brüder, die hier die Geisterunterscheidung, die Gabe haben und die sollten wir auch ernst nehmen in den Gemeinden. Oft werden sie aber ausgegrenzt und man will sie dann nicht mehr hören und das ist tragisch. Nun, ich muss mich etwas kürzer fassen. Ich bin jetzt schon sehr stark im Manuskript abgewichen, aber ich wollte euch ja jetzt nicht eine Vorlesung halten. Es wird manchmal argumentiert, es kann kein tausendjähriges Reich geben, das habe ich selber so gehört, weil die Bibel ja vom Tag des Herrn spricht. Und der Tag des Herrn, das heißt, es ist ein Ereignis, an einem Tag Wiederkunft und alles geschieht in einem Moment sozusagen. Da gibt es keine Entfaltung mehr in der Endzeit. So wird argumentiert von verschiedenen Richtungen. Der Tag des Herrn, das würde also praktisch ein einmaliges, aktuelles, punktuelles Ereignis sein. Und ist das wirklich so in der Bibel? Ist es ein 24-Stunden-Tag zum Beispiel? Nun, ein 24-Stunden-Tag, der ist zum Beispiel bei der Schöpfungsgeschichte hintereinander. Und der wird extra gekennzeichnet und man muss genau jedes Wort in der Bibel genau hören. Durch Abend und Morgen, erster Tag. Abend und Morgen, zweiter Tag. Das steht extra dabei, um zu sagen, ihr müsst es ernst nehmen. Das sind keine riesigen Zeiträume, sondern wirkliche Schöpfungstage. Zwar wurde die Sonne, so wurden Sonne und Mond erst am vierten Tag erschaffen, aber Gott selber ist Licht. Und er hat diese Abfolge, diese Zeit, die Zeit schon von Anfang an geschaffen. Gott kommt ja aus der Ewigkeit und ist in der Ewigkeit. Aber als er die Zeit geschaffen hat, hat er auch den ersten Tag schon festgesetzt. Und die Himmelskörper, das war dann nur noch eine Beigabe, damit wir als Menschen uns orientieren können. Ja, die brauchen wir, die Himmelskörper, zur Orientierung. Aber Gott selber, als er die Zeit erschaffen hat, war der 24-Stunden-Tag schon fertig. So verstehe ich das, ja. Und er hat auch zum Beispiel die Lichtstrahlungen von den fernen Planeten von Anfang an schon mitgeschaffen. Die brauchen nicht Milliarden Jahre oder Lichtjahre zu uns zu kommen. Das war von Anfang an fertig, das Universum, so sagt uns die Heilige Schrift. Etwa im Römer, Hebräerbrief und anderen Stellen. Die Werke waren von Anbeginn fertig. Ich will jetzt nicht über Evolution hier einen Vortrag halten, da könnte man viele Widerlegungen bringen zu dieser Thematik. Nun, jedenfalls, der jüngste Tag oder der Tag des Herrn, so bin ich überzeugt, ist nicht jetzt ein einfacher 24-Stunden-Tag, sondern, das wird in der Bibel ganz deutlich, der ganze Zeitraum der Endzeitereignisse. Und das schließt auch das tausendjährige Reich mit ein. Ich möchte dazu einen Bruder zitieren, den ich auch gut persönlich kenne, einen Bibelausleger, Bibellehrer Winfried Meissner, in seinem Kommentar über die Bücher Joel und Obadja. Und er schreibt dazu Folgendes. Da kommt ja oft der Begriff Tag des Herrn vor, bei den Propheten Joel und Obadja, der Tag des Herrn. Ja. Und Meissner schreibt dazu, der hebräische Begriff Yom, also Tag, bezeichnet in der Verbindung mit dem Gottesnamen, also Yom Yahweh, Tag des Herrn oder Yahweh, ein Ereignis von unbestimmter Dauer, das ganz von dem Handeln Jahwes, des Bundesgottes Israels, bestimmt ist. Und das heißt mit anderen Worten, dass dieser Begriff Tag des Herrn alle Endereignisse umfasst. Und so schreibt Meissner selber, dass der Tag die gesamte letzte Endzeitphase umschließt. Und zwar dazu gehört die Schlacht von Harmagedon, die Errichtung des Friedensreiches bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde. In diese Phase des Tages des Herrn fallen auch hinein verschiedene Gerichte. Das Preisgericht der an Jesus Gläubigen nach 1. Korinther 3, wo geprüft wird, ob wir symbolisch Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh hervorgebracht haben in unserem Glaubensleben und unserem Dienst. Und auch eingeschlossen im Tag des Herrn natürlich das jüngste Gericht für die Ungläubigen. Das ist dann praktisch der Abschluss dazu. Das ist alles enthalten in diesem Tag des Herrn. Und ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht zitieren, er bringt da sehr viele biblische Belege dazu. Ich lese nur mal einen Abschnitt aus seinem Kommentar hier vor, als Zusammenfassung. Meißner schreibt also, ich zitiere, irdische und himmlische Vorzeichen des Tages Jahwes werfen ihren Schatten auf den endgültigen Tag Jahwes, Joel 3, und kündigen ihn als den Tag an, an dem Gott bzw. der Messias mit seinen Engeln erscheinen wird, Joel 4, Vers 11, Sacharja 12, Vers 10 und so weiter. Alles wird erniedrigt werden, sodass Gott alleine haben ist, Jesaja 2. Er wird die Völker richten, Hesekiel 30, Vers 3, Joel 4, Vers 2, Obadja 15. Er wird die gegen Jerusalem versammelten Heere vernichten. Das geht ja nicht alles in einem Tag, nicht? Wenn sie dann gegen Jerusalem ziehen. Das gehört auch zum Tag des Herrn und ist geschildert in Joel 4, Sacharja 12 und Sacharja 14. Er wird die Abtrünnigen in Israel von den Gottesfürchtigen scheiden, Maleachi 3. Und wer dann den Namen Jahwes anruft und auf den durchbohrten Messias blickt, dem verheißt Gott Rettung auf dem Berg Zion. Sacharja 14, Vers 9 und andere Stellen und so weiter. Also lässt sich unmöglich in einem Tag unterbringen. Das ist ein Zeitraum und dazu gehört auch das tausendjährige Reich. Und dazu gibt es übrigens auch einen direkten Beleg in 2. Petrus 3, Vers 7 bis 11. Eine vielleicht geheimnisvolle Stelle, wo es dann heißt, 2. Petrus 3, ab Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das ist dann das Endgericht, jüngste Tag. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber durch Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und es umfasst die ganzen Gerichte, die ja in der Offenbarung beschrieben sind. Zunächst kommen ja die Siegelgerichte, aus dem siebten Siegel gehen die sieben Posaunen hervor, dann werden noch die Donnergerichte eingeschoben, die nicht enthüllt werden und dann kommen aus der siebten Posaune die Zornschalengerichte. Und da spätestens vor den Zornschalen wird die Gemeinde entrückt nach meinem Verständnis, Offenbarung 11, bei der siebten, also letzten Posaune nach 1. Korinther 15. Ich habe das vorgestern schon ausgeführt in einem zusätzlichen Vortrag, viele haben es gehört von euch, über den Zeitpunkt der Entrückung. Und hier steht also auch, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Himmel werden zergehen und die Elemente. Und das geschieht nicht alles in einem Tag. Das ist dieser ganze Zeitraum der Gerichte, die auch eine gewisse Zeit brauchen. Und dann steht ja ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das soll natürlich heißen, dass Gott andere Zeitdimensionen hat. Bei Gott, dem Herrn, die 2000 Jahre, seit der Herr Jesus kam, das ist für ihn wie zwei Tage, ist ganz klar. Und hat ja mal jemand gesagt, wie lang ist die Ewigkeit? Da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel ein Vögelchen, das an ein riesiges Gebirge geht und es kommt und pickt alle 1000 Jahre ein Stückchen Stein aus diesem riesigen Gebirge, vielleicht den Mont Blanc. Ja? Und wenn das ganze Gebirge abgepickt ist, ist dann die Ewigkeit vergangen? Nein, dann ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Ja. Und deshalb 1000 Jahre nach unserem irdischen Verständnis sind bei Gott wie ein Tag. Das ist für ihn wie nichts. Und trotzdem schreibt er Heilsgeschichte mit uns kleinen Menschen, so lieb hat er uns, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese verlorene Welt hineingeschickt hat, um uns zu erlösen. Und ich selber sehe diesen Hinweis gleichzeitig, neben der Betonung der Ewigkeit Gottes, aber gleichzeitig auch als einen Hinweis dass das tausendjährige Reich bei Gott wie ein Tag ist, eben der Tag Jahweh ist, dass das damit eingeschlossen ist. Kann deshalb auch als Tag enthalten sein. Versteht ihr, was damit sagen will? Tausend Jahre haben durchaus Platz im Tag des Herrn. Ist gar kein Problem, auch wenn es manche bestreiten möchten. Ich möchte dazu noch einen anderen Autor zitieren, John MacArthur. Er hat viel Gutes geschrieben in seiner Studienbibel, aber er hat auch Positionen, die ich nicht teile. Das ist bei jedem Ausleger so, es gibt überall Grenzen. Er ist Calvinist und hat eben die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils und auch die Vorentrückung. Aber ansonsten hat er sehr gute Auslegungen und er schreibt zu diesem Tag Jahwes oder diesen tausend Jahren Folgendes. Ich zitiere MacArthur. Gott hat ein völlig anderes Zeitverständnis als der Mensch. Aus menschlicher Perspektive scheint Christi Wiederkunft sich lange hinauszuzögern. Psalm 90, Vers 4. Aber von Gott her gesehen wird sie nicht mehr lange auf sich warten lassen. Über diesen allgemeinen Hinweis hinaus kann das in 2. Petrus 3, Vers 8 mit den 1000 Jahren wie ein Tag ein konkreter Hinweis darauf sein, dass tatsächlich ein Zeitraum von 1000 Jahren vergehen wird zwischen der ersten Phase des Tages des Herrn am Ende der Trübsalzeit und der letzten Phase des Tages des Herrn am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr den neuen Himmel und die neue Erde erschafft. Zitat Ende. Also er unterscheidet zwischen der ersten Phase des Tages des Herrn und der letzten Phase des Tages des Herrn, diesen umfassenden Begriff für die ganzen Endereignisse. Ja, jetzt, wie viel Zeit bleibt uns noch? Wir sehen ja, Zeit bedeutet für Gott praktisch nichts. Wir haben unbegrenzt Zeit, aber wir sind immer noch hier am irdischen Leib und brauchen auch Schlaf. Ja. Und doch wollte ich noch darauf hinweisen, auf einige Einzelheiten hier in Offenbarung 20. Satan wird gebunden, das haben wir schon gehört, Vers 1 und 2. Und jetzt zu den 1000 Jahren selber. Wie lange dauert das tausendjährige Reich, was meint ihr? Ja. Es kann sein, dass es genau exakt 1000 Jahre sind, aber das ist jetzt schwierig, weil es kann die Grenze zwischen wörtlich und symbolisch hier erreicht sein, in dem Sinn, dass 1000 ja auch eine Vollzahl ist. Warum steht hier nicht 999 oder 1001? 1000 ist natürlich 10 mal 10 mal 10. Ja. Und die 10 Gebote, das ist der umfassende Ordnungswille Gottes, ja, die Gebote Gottes. Und im tausendjährigen Reich ist ja Gottes Ordnung vollkommen auf Erden aufgerichtet. Also es kann auch einfach ein vollkommener Zeitraum sein, eine letzte Phase, wo das, was in 6000 Jahren Menschheitsgeschichte durch die Sünde immer gehemmt wurde. Die Sünde ist übrigens noch nicht ausgelöscht, aber Satan gebunden, der die Menschen verführen kann. Der Satan hat jetzt keine Macht mehr. Die Schlange ist gebunden und Christus herrscht. Und da werden aber noch nicht alle bekehrt sein, tausendjährigen Reich. Das ist der Unterschied zum neuen Himmel und der neuen Erde. Da wird nichts mehr Unreines hineinkommen. Das sind nur die geheiligten Kinder Gottes drin. Aber im tausendjährigen Reich sind ja die Nachkommen derer, die die Schlacht von Harmagedon überlebt haben und ja, überhaupt die Überlebenden noch drin und eben auch so, dass dann Christus mit seiner Schar, der Überwinder, kommt und dort regiert. Wie auch immer sich das jetzt vorstellt, müssen wir nicht im Einzelheiten verstehen, aber ich verstehe so, dass er nach der Entrückung mit seiner Gemeinde dann kommen wird und diese Herrschaft auf Erden ausführen wird. Auf einen Zeitraum von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte folgen diese 1000 Jahre des Friedensreiches Jesu Christi auf Erden. Und man kann davon ausgehen, dass wir ungefähr dann 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns haben. Nach biblischer Rechnung sind das jetzt ungefähr 6000 Jahre. Ich weiß nicht, der jüdische Kalender ist irgendwo bei 5000 noch was. Weiß es jemand genau? 5773, ja. Okay, danke. Es ändert sich ja jedes Jahr, aber... Und deshalb kann man es nicht so gut merken. Ich sage immer mein Geburtsjahr, wenn mich jemand nach dem Alter fragt. Vielleicht schon gemerkt, 58. Weil das jedes Jahr sich ja ändert, das Alter. Aber wir sind jedenfalls schon im 6. Jahrtausend, wenn man es vom Ende her rechnet. Und das 7. Jahrtausend steht bevor. Und das könnte dann eben dann schon nach dieser biblischen Zeitrechnung, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, immer ein bisschen vorsichtig noch sein, ja, aber dieses vollkommene Friedensreich sein, aber noch immer noch mit unvollkommenen Menschen, nur dass eben Satan gebunden ist und der Herr regiert. Es sind auch geheimnisvolle Stellen hier in Vers 4. Danach sah ich Throne und sie setzten sich darauf. Es steht nicht genau da, wer sich drauf setzt. Da gibt es natürlich viele Deutungen drüber. Es ist einfach nur, sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. An sich ist es ja auch so, und dann Vers 6 noch, steht ja, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Also, ich verstehe so, das sind die Gläubigen, die Überwinder aus der Trübsalzeit, aber wohl auch von allen Zeitaltern, nicht? Wer zu Christus gehört. Sie oder wir, hoffentlich alle dann, wenn wir dabei sein sollten, werden mit Christus herrschen in diesem Reich. Wir werden zu seiner königlichen Priesterschaft gehören. Sie setzen sich auf die Throne. Das bezieht eben auf die Märtyrer oder eben auf die Heiligen aller Zeiten insgesamt auch. Wir müssen da keinen Gegensatz konstruieren. Übrigens, dieser Hinweis, die enthauptet worden waren wegen des Zeugnisses Jesu und so weiter, das zeigt auf jeden Fall, dass ja auch in der antichristlichen Trübsalzeit Gläubige vorhanden sind. Sonst könnte ja keiner um des Zeugnisses Jesu enthauptet werden. Auch ein Hinweis, dass da mit der Vorhinrückung vielleicht doch ein bisschen unrealistisch ist. Das ist zwar ein Wunschtraum, aber es gibt viele Stellen und die Gemeinde ist meines Erachtens nach Kapitel 3 immer noch da in der Offenbarung, nicht hinweggerückt. Die Überwinder kommen immer wieder vor, die Heiligen, die verfolgt werden, der Antichrist, das Tier aus dem Völkermeer hat Macht, sie zu überwinden, heißt es an einer Stelle, eine Zeit lang eben und so weiter. Ja. Also da können wir nicht einfach drüber hinweggehen. Es könnten natürlich auch Neubekehrte sein, aber wir wollen auch nicht die Dinge verkünsteln, sondern so nehmen, wie sie auch dastehen, wenn man es ganz einfach liest. Jetzt werde ich einiges überspringen müssen aus Zeitgründen. Ich möchte noch zum Alten Testament gehen. Die Frage stellt sich ja, kommt dieses tausendjährige Reich, wie ich es nennen möchte, nur in Offenbarung 20 vor? Oder vielleicht auch nur in 2. Petrus 3? Oder kommt es auch noch an anderen Stellen vor? Im Alten Testament. Es gibt viele Vorhinweise darauf und einige wenige möchte ich noch nennen. Ja, ich möchte mal anfangen mit Micha, Micha 4, Vers 1 folgende. Da ist die bekannte Stelle mit den Schwertern, die zu Pflugscharen werden. Das wird ja oft auf unsere Zeit gemünzt, bei der UNO zum Beispiel, bei der Friedensbewegung. Ihr müsst jetzt Schwerter zu Pflugscharen machen. Aber das ist eine Verheißung fürs tausendjährige Reich. Das heißt nämlich hier in Micha 4, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Ist noch nicht eingetroffen. Zion, Jerusalem ist gemeint, die Missionshauptstadt des tausendjährigen Reiches. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Genauso auch in Jesaja 2, die bekannte Stelle, ist parallel dazu. Da kommt jetzt auch die Tempelvision von Hesekiel ins Spiel, Hesekiel 47, dass wieder ein Tempel ja stehen wird. Übrigens wird oft gesagt, es kann ja nicht sein, da wird er dann wieder geopfert. Aber das sind keine Opfer mehr zur Sühne oder zur Erlösung oder Vorschattung eben, sondern Gedächtnisopfer, so verstehe ich das, ja. An das Opfer Jesu, Gedächtnis. Wir haben keine Erlösungsfunktion, einfach zum Gedächtnis. Aber das sind Dinge, die führen jetzt sehr in Details hinein. Und das kann es auch nicht in der Ewigkeit erfüllen, denn in der Ewigkeit gibt es ja keine Heidenvölker mehr, nach meinem Verständnis, die zum Zion pilgern könnten. Kann nicht der himmlische Zion sein. Das kann nur von dem irdischen tausendjährigen Reich stattfinden auf der Erde, dass eben Völker dann nach Jerusalem zum Zion pilgern und Weisung empfangen vom Heilskönig Jesus. Und dann heißt es weiter, und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Das ist das Symbol, aber auch ganz wörtlich zu verstehen gleichzeitig, für das Friedensreich. Ein wörtliches Symbol, ja, aber einfach für Frieden. Können auch Panzer dann zusammengegossen werden, die man nicht mehr braucht. Und Schwerter nicht, das war eben schon immer bekannt, diese Waffe. Übrigens interessant, dass ja Johannes in der Offenbarung in den Visionen auch Panzer beschrieben hat, ja, mit diesen langen Hälsen, wo dann das Feuer vorne rauskommt und so. Kann ich jetzt hier nur erwähnen. Und weiter heißt es noch, also Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, Bilder für Israel, ja. Und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet. Und so weiter. Also, ihr könnt es ja gern weiterlesen. Und genauso Jesaja 11, die bekannte Stelle. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Der Messias wird hier weiter beschrieben. Siebenfältige Geist Gottes ruft auf ihm. Ich fasse jetzt zusammen. Und in Vers 3 folgende kommt dann, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten. Und dann heißt es schließlich, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde, ja, wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Sind es alles jetzt nur Bilder? Nein, ich denke, es wird Realität sein in diesem irdischen Friedensreich, wo das Fressen und Gefressenwerden, das Töten aufgehört hat. Wo Friede sein wird, auch zwischen den Geschöpfen. Gott hat auch die Tiere lieb, sieht man ja hier, ja. Wobei wir da nicht spekulieren wollen, aber im tausendjährigen Reich, so steht sie, werden auf jeden Fall auch Tiere sein. Ein weiterer Hinweis, der Abrahamsbund erfüllt sich. In 1. Mose 15, Verse 18 bis 21 sind Verheißungen niedergeschrieben, die noch nicht erfüllt sind, bezüglich der Grenzen Israels. Da heißt es, in 1. Mose 15 folgende, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis wohin? Bis an den großen Strom, den Euphrat. Der liegt ja nun wirklich nicht beim Jordan, sondern viel, viel weiter weg, im heutigen Irak, Irangebiet, Babylon und so weiter. Also sehr, sehr weit östlich. Und diese Grenzen sind sogar verheißen. Das will man natürlich heute nicht hören bei den ganzen Diskussionen um Palästina und so weiter. Aber das wird tausendjährigen Reich Wirklichkeit sein. Und dann werden die Völker nach Israel ziehen. Also Israel wird ein viel größeres Gebiet haben als jetzt. Und dann werden die Völker dort Orientierung und Wegweisung suchen. Man könnte jetzt auch den Davidsbund nennen, 1. Chronik 17 und Hesekiel 37, wo sich übrigens Verheißungen für den Davidsohn Salomo und den Davidsohn Jesus durchschlingen. Deshalb ist es manchmal so schwierig, Prophetie auch richtig auszulegen. Es gibt Verheißungen direkt auf Salomo und gleichzeitig in weit entfernter Zeit Verheißungen auf Jesus Christus bei diesem Davidsbund. Einmal ist Salomo gemeint, einmal Jesus und einmal das tausendjährige Reich, einmal die Ewigkeit. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das auch noch ausführe. Aber lest einmal 1. Chronik 17 und Hesekiel 37 heute Nacht, wenn ihr noch munter seid, unter diesem Aspekt, ja, wie hier Prophetie sich durchschlingt, genau wie auch in Matthäus 24. Da ist die Naherfüllung, Jerusalem wird zerstört werden und so weiter, Lukas 21 auch, die Naherfüllung 70 nach Christus, 1. Jahrhundert und die Fernerfüllung in der weiteren Endzeit. wo wir jetzt leben, was wir jetzt erleben mit Israel und die ganzen Zeichen der Zeit, Christenverfolgung, falsche Christusse, Globalisierung und so weiter und so fort, Katastrophen, Erdbeben, alles, was wir heute auch zunehmend erleben müssen. Aber auch die Weltmission ist auch eine Endzeitverheißung. Ja, und jetzt noch ein Wort, ich komme so langsam zum Ende. Ich bin jetzt nicht der Erste, der überzieht, deshalb. 1. und 2. Tod, ist das noch von Interesse? Ja. Heute hat mich jemand nämlich genau danach gefragt. 1. und 2. Tod und 1. und 2. Auferstehung. Es heißt ja in Offenbarung 20, Vers 5, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die 1. Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der 1. Auferstehung teilhat. Über diese hat der 2. Tod keine Macht. Ich sehe es so, ich weiß, es gibt auch andere Ansichten. Die 1. Auferstehung bezieht sich auf die Toten, die lebendig werden und mit Christus 1000 Jahre regieren. Das sind die Gläubigen. Bei der 1. Auferstehung derer, die mit Christus 1000 Jahre regieren, ist noch nicht von der Ewigkeit die Rede, sondern vom 1000-jährigen Reich. Der wird glückselig gepriesen, der an dieser Auferstehung Anteil hat, denn der 2. Tod wird keine Macht über ihn haben. Der 1. Tod ist der leibliche Tod, der 2. Tod ist der geistliche Tod, der zur ewigen Verdammnis führt. Wer also an der 1. Auferstehung Anteil hat, der wird nur leiblich sterben und dann auferstehen, aber er wird nicht den Verdammungstod sterben. Während die, die nicht gerettet sind, den 2. Tod sterben müssen. Die 1. Auferstehung ist also die Auferstehung der Gerechten des alten Bundes, der Gemeinde des neuen Bundes und auch der Überwinder aus der Trübsalzeit, nachdem die Gemeinde während der Trübsal entrückt wurde. Kommen ja auch immer noch Überwinder dazu bis zum Schluss, denke ich. Und sie alle werden auferstehen zu Beginn des 1000-jährigen Reiches und werden nicht in das Weltgericht am jüngsten Tag hineinkommen, sondern nur in das Preisgericht, was ich schon gesagt habe, nach 1. Korinther 3. Während die anderen eben in das Verdammungsgericht kommen, nach ihren Werken gerichtet werden. Und wenn sie nicht im Buch des Lammes stehen, werden sie nicht in den Himmel kommen. Es gibt aber Hinweise in der Bibel, sage ich mal ganz vorsichtig, dass es auch vielleicht gewisse Unterschiede gibt an der Seligkeit und auch an der Verdammnis, je nachdem, welche Werke jemand getan hat. Aber ohne im Buch des Lebens zu stehen, gibt es keinen Zugang zum Himmel. Das ist jedenfalls ausschlaggebend. Ich zitiere zu dieser schwierigen Frage der mehrfachen Auferstehungen noch einmal MacArthur, der auf diesem Gebiet meiner Meinung nach auch klar steht. Und er sagt Folgendes: Die Bibel lehrt 2 Arten von Auferstehung. Die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 29 und andere Stellen. Die 1. Auferstehung des Lebens wird auch bezeichnet als Auferstehung der Gerechten. Lukas 14, Vers 14. Oder Auferstehung derer, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft. 1. Korinther 15, 23. Oder auch die bessere Auferstehung, Hebräer 11, 35. Sie umfasst ausschließlich die Erlösten aus den Zeitaltern der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, des Alten Testaments, Daniel 12, Vers 2, die Gerechten werden leben, und der Trübsalzeit, Offenbarung 20, Vers 4, die das Bild nicht angenommen haben und das Mahlzeichen und so weiter. Sie, die Erlösten aus Altem und Neuem Bund, werden in Auferstehungsleibern ins 1000-jährige Reich eingehen, schreibt MacArthur, und zwar zusammen mit den Gläubigen, die die Trübsal überlebt haben. 1. Auferstehung. Die 2. Auferstehung dagegen ist die Auferstehung der Unbekehrten, die dann ihre ewigen Leiber erhalten, die für die Qualen der Hölle bereitet sind. Also, Zitat Ende. Auferstehen werden alle, die einen zum ewigen Leben und mit Christus schon herrschen im 1000-jährigen Reich, 1. Auferstehung, und die anderen, die werden für die Qual auch Auferstehungsleiber bekommen. Und die Entscheidung, liebe Anwesende, die fällt jetzt, hier und jetzt. Wir sollen das nicht hinausschieben. Wer nicht zu Jesus gehört, der wird auch auferstehen müssen, auch wenn er sich verbrennen lässt und denkt, er könnte dem Tod ein Schnippchen schlagen. Deshalb nimmt ja auch diese Verbrennungswelle heute zu. Übrigens, ein Gläubiger ist meine Meinung, von der Bibel her allerdings begründet, sollte sich nicht verbrennen lassen. Das haben in der Bibel immer nur Heiden getan. König von Moab wurde eingeäschert und so weiter. Aber Juden und Christen, die haben immer entweder ein Felsengrab gehabt, so wie unser Herr Jesus, oder sie wurden beerdigt, aber nicht verbrennen. Verbrennen ist eine heidnische Praxis. Es gibt heute auch noch im Hinduismus die Witwenverbrennung, nicht? Und solche grausamen Dinge, wo die dann auch mit geopfert werden sozusagen. Das sollte man nicht tun, also sich verbrennen lassen. Es ist sicherlich nicht heilsnotwendig, diese Frage, möchte ich auch sagen. Es gibt ja Märtyrer, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, aber die haben das unfreiwillig erdulden müssen. Der Herr weiß es, Gott steht natürlich souverän über diesen Dingen, ist klar. Aber es ist ein Gehorsamsakt. Wenn ich von der Bibel her erkenne, Juden und Christen, die haben sich nicht verbrennen lassen, das haben nur die Heiden gemacht, ist für mich persönlich ein Gehorsamsschritt, dass ich dann in den Spuren Jesu hier gehorsam bin und eben auch seinem Vorbild hier folge. Versteht es richtig? Nicht heilsentscheidend, aber es gibt eben auch Gehorsamsentscheidungen. Ne? Ja. Wichtig ist aber, dass die Entscheidung über die Ewigkeit jetzt fällt. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Entscheidung zu treffen für oder gegen Jesus Christus. Für Heil oder Verdammnis. In Johannes 3 steht, und das sagt auch Jesus selber, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und weiter heißt es aber, das ist weniger bekannt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und weiter heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und er wird dann vor dem großen weißen Thron Gottes stehen und da werden die Bücher aufgetan, er wird gesehen nach den Werken und dann wird gefragt, steht da im Buch des Lebens? Und wenn nein, geht hinweg ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das verdammt ist, verbreitet ist dem Teufel und seinen gefallenen Engeln und allen Verlorenen. Das sage ich jetzt frei. Und wer im Buch des Lebens steht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist die Entscheidung, die wir nur hier und jetzt treffen können, in diesem irdischen Leben. Es gibt nach meiner Bibelkenntnis keine Bekehrung mehr nach dem Tod. Diese geheimnisvolle Stelle im 2. Petrusbrief, wo der Noah-Generation gepredigt wird, da wird der Sieg Jesu verkündigt. Und das ist auch nur die Noah-Generation. Wir können das nicht verallgemeinern. Wir können da keine Bekehrung nach dem Tod hineindeuten. Das geht über die Schrift hinaus. Sondern wir sollen von den klaren Stellen ausgehen. Und die sagen uns, hier und jetzt ist jeder, der die Botschaft gehört hat, vor die Entscheidung gestellt. Nimmst du Jesus an als seinen Erlöser oder lehnst du ihn ab? Entweder ewige Freude beim Herrn oder ewige Qual beim Teufel. Das ist die Entscheidung. Und wenn jemand auch gerne zum Herrn Jesus kommen möchte heute Abend, ich lade ganz herzlich ein, auch zu Gesprächen. Auch andere Brüder stehen sicherlich bereit. Und wir wollen euch gerne helfen, dass ihr ewige Freude haben dürft beim Herrn Jesus. Wir wollen damit keine Angst machen, versteht es richtig. Aber es ist die Realität. Die Bibel ist das realistischste Buch, das es gibt. Alles andere will uns betäuben und ablenken von der Wirklichkeit Gottes. Aber hier ist gesagt, die Wahrheit, die Jesus selber ist. Und da gilt es, diese Entscheidung zu treffen für das ewige Leben in Herrlichkeit und Freude bei Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Sieger bist und dein Reich errichten wirst, tausendjähriges Reich auf Erden und neuer Himmel und neue Erde in Ewigkeit. Und wir bitten dich, du siehst jede Seele heute Abend, die hier ist. Geh doch du zu jedem einzelnen Herzen und sprich du und rette du die, die noch ferne von dir sind. Und uns mach fest in dir, dass wir festbleiben, auch in diesen Endzeitwirren und hindurchkommen, bis wir bei dir sind, Herr. Danke auch für diesen Abend, für diese ganzen Tage der Konferenz, dass du uns Kraft geschenkt hast, Weisheit und Liebe, auch in der Gemeinschaft. Herr, segne und behüte uns auch heute Nacht. Wir danken dir für alles. Amen. Amen.